Man lernt sehr gut die Stadt kennen. Man kommt auch in Ecken, in die man sonst vielleicht nicht so kommt. Man kommt in die unterschiedlichsten Wohnhäuser. Man ist eben draußen. Das hat natürlich seine Vorteile. Man ist aber eben auch bei jedem Wetter draußen. Also ich habe ungünstigerweise genau zum Winter hin angefangen. Und so eine 4- bis 5-Stunden-Schicht bei Schnee und Eis hat auch auf jeden Fall so ihre Nachteile.
Herzlich willkommen zu Hier nur privat, dem Internetkultur-Podcast zum Zündfunk-Netzkongress. Mein Name ist Alexandra Martini und in diesem Podcast erzählen wir euch Geschichten aus dem Internet. Was treibt das Netz gerade um? Was treiben die Leute im Netz? Und was hat Fahrradfahren mit dem Internet zu tun? In der Folge mit der Hoaxmap-Gründerin Caroline Schwarz haben wir es wieder gehört. Fakten und Internet passen nicht immer so gut zusammen. Aber krasser Fakt ist, wir konsumieren und kommunizieren nicht nur tagtäglich in der vernetzten Welt, sondern wir organisieren auch zunehmend Arbeit übers Internet. Und eine 25-jährige Berlinerin hat mir erzählt, was sie damit so erlebt hat.
Ich heiße Georgia Palmer. Ich habe zwischen 2015 und 2018 als Fahrradkurierin bei Foodora gearbeitet. Inzwischen arbeite ich nicht mehr bei Foodora. Ich studiere Philosophie im Master gerade.
Georgia wollte sich während ihrem Bachelorstudium ein bisschen was dazu verdienen. So als Ausgleich zum Durchwälzen von philosophischen Schriften am Schreibtisch hat sie gedacht, ist doch ganz geil, mit dem Fahrrad durch Berlin zu gurken. Noch dazu bezahlt, nämlich von dem jungen, hippen Essenslieferdienst Foodora. Aber wie Georgia ja schon gesagt hat, bei fiesem Wetter sieht das dann ganz anders aus.
Genau, da habe ich dann eben auch ziemlich schnell gemerkt, dass da auch nicht so wirklich drüber nachgedacht wird von Seiten des Unternehmens. Also es ist auch immer wieder ein Problem gewesen seitdem. Es gab ja gerade auch im letzten Herbst zum Beispiel ziemlich starke Stürme und Unwetter. Und es war eigentlich immer so, dass Foodora, aber eben auch Deliveroo, der andere große Fahrradlieferdienst, dann eben ihre Dienste nicht schließen und nicht den Fahrern sagen, geht nach Hause, es ist zu gefährlich, sondern quasi von uns erwarten oder erwartet haben, dass wir einfach trotzdem fahren. Und das ist auch so ein Punkt, wo man dann auch ziemlich schnell sich so ein bisschen nicht besonders gut behandelt fühlt als Arbeiterin in dem Unternehmen, weil man eben ziemlich schnell merkt, dass eigentlich die eigene Sicherheit nicht so wirklich hochgeschätzt wird.
Das heißt, die Leute haben fröhlich weiterhin Pizza und Sushi und so bestellt und die Bestellungen waren dann da und jemand musste sie quasi ausfahren.
Genau, so läuft das im Prinzip, ja.
In Deutschland prägen die pinken und türkisen Gestalten mit den quadratischen Rucksäcken seit ein paar Jahren fast jedes Stadtbild. Das Prinzip ist bei den Konkurrenten Foodora und Deliveroo fast gleich, eben in pink oder halt in türkis. Viele von uns haben schon einmal bei einem der beiden bestellt und irgendwie wirken die ja auch cool, hip und vor allem ökologisch mit den Fahrrädern. Das ist der analoge Teil des Ganzen. Kommen wir zum Internet. Wie war denn so das Verhältnis zu deinem Chef in der Arbeit oder deiner Chefin?
Also so richtig eine Chefin hat man in der Arbeit eigentlich nicht.
Das war natürlich eine rhetorische Frage, weil der Clou bei den Unternehmen ist natürlich, dass die App die Chefin ist.
Also es ist so ein bisschen so eine merkwürdige Mischung, weil man eben einerseits so ziemlich auf sich alleine gestellt in der Stadt unterwegs ist, auch ab und zu vielleicht mal in Kontakt mit anderen Fahrerinnen kommt, aber eigentlich so gut wie nie Kontakt hat zu Menschen, die in irgendwie dieser Unternehmenshierarchie über einem stehen und vielleicht als sowas wie Chefinnen gelten könnten. Und gleichzeitig aber eben trotzdem sehr viel stärker, als ich das bisher in jedem anderen Arbeitsverhältnis erlebt habe, überwacht und kontrolliert wird, eben durch diese App.
Kannst du so einen Arbeitsablauf erklären? Also man meldet sich quasi an, man hat eine Schicht wahrscheinlich angemeldet, dass man da arbeiten wird in diesen und jenen Stunden und dann geht man in diese App rein und dann macht's Bing und die erste Bestellung ist da oder wie läuft das genau?
Genau, also das kommt drauf an eben, ob das eine Schicht ist, in der gerade viele Bestellungen reinkommen oder nicht, ob das sofort Bing macht oder ob man erstmal ein bisschen warten muss. Man muss auf jeden Fall erstmal sich an einem bestimmten Ort in der Stadt befinden, um sich einloggen zu können. Das wird über GPS eben geregelt. Und dann, genau, muss man auf den ersten Auftrag warten. Dann kriegt man erstmal nur die Adresse vom Restaurant, zu dem man muss. Wenn man dann da sagt, ich bin jetzt da, ich habe das Essen abgeholt, dann kriegt man die Adresse von den Kundinnen, fährt dann dahin. Wenn man dann wieder sagt, ich habe das Essen jetzt abgegeben, dann kriegt man eben den nächsten Auftrag oder muss ein bisschen warten. Also das ist auch wirklich ein extrem durchgeregelter Arbeitsalltag, ist auch ein bisschen stupide.
Das heißt, also selber denken ist jetzt da nicht wirklich gefragt.
selber denken, ist sogar ziemlich unerwünscht, meiner Erfahrung nach.
Was heißt das, unerwünscht?
Naja, also es gibt einfach keine Möglichkeit so richtig. Ich habe keinen Moment, wo ich mich irgendwie entscheiden kann. Zum Beispiel manchmal kriegt man auch 2 Bestellungen auf einmal. Und ich kann aber dann nicht sagen, naja, ich kenne die Stadt ganz gut. Ich weiß, es wäre jetzt eigentlich schlauer, vielleicht die 2. zuerst zu machen, weil man quasi nicht wirklich eine Interaktionsmöglichkeit mit dieser App hat. Also man muss einfach nur die Befehle ausführen, die die App einem gibt. Und ansonsten ist man da ziemlich unflexibel.
Unflexibel, schönes Stichwort, weil damit werben ja eigentlich die Fahrradlieferdienste, dass es so ein krass flexibler Job ist. Was sagst du dazu?
Das tun sie, das stimmt, da werben sie sehr massiv mit und ich halte das für sehr realitätsfern. Ebenso wie sich die Arbeitsbedingungen jetzt im Laufe dieser 3 Jahre, in denen ich das mitgekriegt habe, entwickelt haben, sind sie eigentlich immer unflexibler geworden. Das liegt eben vor allem an diesen Statistiken.
Georgia bekommt zu ihrer Zeit als Fahrerin wöchentlich sogenannte Performance Reviews. Das sind Statistiken, die aus den Daten erstellt werden, die die App auf Georgias Smartphone sammelt. Und man kann sagen, die App trackt Georgia auf Schritt und Tritt.
Also wie schnell ich fahre, wie lange ich bei den Kundinnen bleibe, wie lange ich brauche, um die Treppen hochzugehen im Extremfall. Pünktlichkeit oder ganz wichtig, Anzahl der Aufträge, die man pro Stunde im Durchschnitt ausgeliefert hat.
Wie genau dieses Ranking dann aus den gesammelten Daten berechnet wird, das hat Georgia bis jetzt nicht herausbekommen. Als sie bei Foodora angefangen hat, da konnte sie das eh noch ganz gut ignorieren, auch wenn es kein schönes Gefühl war, wenn man mal unter den schlechtesten 20% war. Aber da ging es höchstens mal um eine kleine Bonuszahlung, die man eben bekommt oder nicht. Aber heute, erzählt sie, haben die Ergebnisse wirkliche Konsequenzen. Wer in der Statistik gut abschneidet, bekommt das Privileg, als eine der ersten sich die Schichten für die kommende Woche im Schichtplan auszusuchen. Und das ist jetzt ganz wichtig für die Flexibilitätsstory.
Es gibt Mindeststundenanzahlen, die man im Monat arbeiten muss, wenn man angestellt ist, wie bei Foodora in Deutschland. Und wenn man dann eben zum Beispiel ein schlechtes Ranking in diesen Statistiken hat und sich nicht die Schichten aussuchen kann, die einem quasi ins Leben passen, dann kriegt man eben irgendwelche Schichten zugeteilt und muss die dann auch fahren. Und die Schichten gehen von Montag bis Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Das heißt, wenn man jetzt bei Foodora arbeitet und man rutscht aus irgendwelchen Gründen in diesen Statistiken ein bisschen nach unten und man hat aber vielleicht das Ganze nur als Nebenjob oder so, dann muss man eigentlich sein ganzes Leben nach diesem Job ausrichten, obwohl es vielleicht im Endeffekt nur 10 oder 15 Stunden in der Woche sind, die man da arbeitet. Und das macht diese ganze Flexibilitätsstory eigentlich zu einer Farce.
Georgia erzählt mir, dass Foodora die Fahrer und Fahrerinnen zumindest anstellt, wenn auch befristet, und dann einen Stundenlohn von 9 Euro bezahlt. Beim Konkurrenten Deliveroo werden mittlerweile hauptsächlich Selbstständige beschäftigt, die nicht pro Stunde, sondern pro Auftrag bezahlt werden. Und wenn man in den Statistiken dann als Selbstständiger nach unten rutscht, was passiert dann?
Genau das Gleiche wie bei Foodora. Also das ist genau der gleiche Sanktionsmechanismus eigentlich. Wenn man in den Statistiken weiter unten ist, kann man sich eben erst später die Schichten aussuchen. Dann sind alle guten Schichten schon vergeben. Und das ist auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil natürlich, wenn ich nur noch die schlechten Schichten fahren kann, das sind im Fall von Deliveroo gerade Schichten, wo es wenige Aufträge gibt, weil man damit wenig Geld verdient, dann rutscht zum Beispiel auch mein Durchschnitt von Aufträgen pro Stunde nach unten. Klar, weil ich keine Aufträge kriege. Und dann kriege ich auch keine besseren Statistiken mehr.
Die Plattformen sind sehr niedrigschwellig. Also praktisch jeder, der das nötige Equipment hat, kann anfangen. Das zieht viele an, die einen Nebenjob suchen, aber auch die, die sonst überhaupt keinen Job finden. Die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer hat mir vor kurzem erzählt, dass die Plattformwirtschaft immer dann funktioniert, wenn es genügend Verzweifelte am unteren Rand der Gesellschaft gibt. Doch aus der Sicht der Unternehmen sind es attraktive Nebenjobs für Studenten. Und einige Studenten sehen das selbst auch so. Ich bin mal mit einem Deliveroo-Fahrer hier in München mitgefahren. Der hat das auch so als Nebenjob gemacht, als Student. Und ich habe den mal so ein bisschen gefragt. Er ist ja selbstständig und er hat sich eben einen Gewerbeschein für 50 Euro gekauft. Und natürlich, was du erzählt hast, eben auch das Fahrrad, das Smartphone, das eigene gestellt. Und wo ich dann ein bisschen baff war, er musste sogar diese Wärmebox von Deliveroo kaufen.
Ja.
So wie auch die Tasche, musste ich auch selber kaufen, im Grunde genommen.
Was hat die gekostet?
50 Euro rum auch.
Aber findest du es nicht auch ein bisschen komisch, dass du die Arbeitstasche sogar kaufen musst? Ich meine, du arbeitest ja für die.
Ja, ich musste sie natürlich nicht kaufen. Ich hätte natürlich auch eine eigene benutzen können. Oder mir irgendwie bei Amazon eine holen können.
Also so eine Wärmetasche?
So eine Wärmetasche, ja. Also ich brauche halt was, ne? Ich sehe es, was muss. Es ist halt eine Investition in den Job, ne?
Also bei ihm ist das irgendwie nicht so angekommen oder er empfindet es nicht so als Ungerechtigkeit. Geht es womöglich vielen so, dass sie das gar nicht so kritisch sehen?
Also ich kenne sehr viele Leute, die das sehr kritisch sehen. Ich habe natürlich auch schon mit Fahrerinnen gesprochen, die das nicht so kritisch sehen. Also warum ich das halt nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass es ja nicht so ist, dass man wirklich die Freiheiten hat, die mit der Selbstständigkeit eigentlich einhergehen. Also die Idee von einer selbstständigen Tätigkeit ist ja, dass ich selber entscheiden kann, wann, wie, wo, mit welchen Mitteln ich irgendwie eine bestimmte Arbeit erledige. Und dass ich sozusagen auch die Freiheit habe, mir verschiedene Auftraggeberinnen zu suchen. Und bei Deliveroo ist es eben ganz oft so, dass ich quasi nur eigentlich 90% der Zeit für Deliveroo arbeite, dass ich eben auch sehr stark von ihnen während meiner Arbeit kontrolliert werde. Also es gibt so ganz viele Punkte, wo ich halt aus meiner Sicht denke, das ist einfach keine Selbstständigkeit. Das ist aber natürlich ein hoch umstrittenes Thema. Es ist halt so, dass in verschiedenen Plattformbereichen das auch gerade immer wieder vor Gericht landet und in den meisten Fällen so entschieden wurde bisher, dass eben festgestellt wurde, diese Leute sind tatsächlich nicht selbstständig.
So, und dass Georgia so informiert ist über die ganze Sache, das hängt damit zusammen, dass sie irgendwann ihre Situation als Fahrradlieferantin ändern wollte. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gesagt hast, boah, jetzt reicht's, jetzt muss ich irgendwie was tun, jetzt muss ich mich irgendwie vernetzen und da was verbessern?
Ja, also in Berlin hat das bei uns damals angefangen, weil Foodora plötzlich, ohne uns das vorher mitzuteilen, unsere Vornamen an die Kundinnen rausgegeben hat. Ich stand plötzlich vor einer Tür und wurde von einem Kunden mit meinem Vornamen begrüßt und hatte keine Ahnung, woher der den jetzt wusste. Und war irgendwie ziemlich irritiert. Und das ist eben einigen von meinen Kolleginnen auch passiert. Und da haben wir dann irgendwie gesagt, okay, jetzt ist mal gut, jetzt müssen wir mal was machen.
Also, hallo Georgia, danke für die Pizza, war das dann irgendwie. Genau. Und du so, hä?
Genau.
Okay.
Das war aber nur sozusagen so das i-Tüpfelchen.
Auch wenn diese Vornamen-Idee schnell wieder abgeschafft wurde, bei Georgia hat sich gehöriger Frust angesammelt, weil sie das Gefühl hatte, dass ihr Arbeitgeber sich nicht wie ein anständiger Arbeitgeber verhält.
Wir müssen quasi unser Arbeitsmaterial selbst stellen. Wir brauchen erstmal ein Fahrrad. Wir müssen das eben auch selber warten. Wir brauchen unser eigenes Smartphone. Das muss auch ein relativ aktuelles Smartphone sein. Dann müssen wir unser eigenes Datenpaket bezahlen. Wir kriegen zwar Arbeitskleidung gestellt, aber die Arbeitskleidung ist meistens von so schlechter Qualität, dass wenn man wirklich einen Winter lang durcharbeiten will, ohne ständig krank zu werden, man sich eigentlich auch noch neue Klamotten selber kaufen muss. Das heißt, es werden halt so ganz viele Kosten einfach auf die Arbeiterinnen ausgelagert und eben teilweise auch die Risiken, also bei Deliveroo wiederum am extremsten.
Georgia vernetzt sich immer mehr mit anderen. Die interne WhatsApp-Gruppe wächst und irgendwann ist die Frage, was können wir überhaupt tun? Ihr habt euch dann in einem anarchistischen Syndikat organisiert, wenn ich das richtig benenne?
Ja, anarcho-syndikalistisch heißt das offiziell. Das bedeutet einfach letztlich nur, dass es eben eine basisdemokratische Organisation ist. Also das bedeutet, dass es keine sozusagen zentrale Stelle gibt, keine bezahlten Funktionäre, die irgendwie wichtige Entscheidungen treffen, sondern dass es einfach nur ein Zusammenschluss ist von Arbeiterinnen verschiedener Branchen, verschiedener Betriebe, die sich selber organisieren und die auch immer sozusagen an der Basis alle wichtigen Entscheidungen treffen und sich dann aber eben vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen in ihren Arbeitskämpfen. Das bedeutet das letztlich.
In Großbritannien haben sich Fahrradkuriere von Deliveroo in einer ähnlichen Basisgewerkschaft organisiert. In Köln und Hamburg wiederum haben Foodora-Angestellte es mit Hilfe der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten geschafft, Betriebsräte zu gründen. In Berlin hat Georgia mit der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion immerhin schon eine Reparaturpauschale von 25 Cent pro Kilometer für die Kuriere bei Foodora erreicht. Okay, und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ihr euch jetzt trefft? Wie sieht so eine Abstimmung dann zum Beispiel aus, wenn ihr irgendwas beschließen wollt? Sitzt ihr dann irgendwie alle da und dann macht man diese Zeichen, Zustimmung, Ablehnung, Handwedeln und so? Oder wie läuft es?
Ganz so kompliziert ist es bei uns nicht. Also wir treffen uns einfach und dann gilt bei den meisten Entscheidungen das Mehrheitsprinzip. Aber das Wichtige ist eben, dass für jede Entscheidung, die da getroffen wird, die wird eben nur unter den Leuten getroffen, die tatsächlich auch im Betrieb arbeiten und eben Mitglieder in der Gewerkschaft sind.
Im Oktober wird Georgia zum internationalen Vernetzungstreffen der Fahrradkuriere fahren, nach Brüssel. Die Forderungen der Fahrradkuriere sind fast überall gleich. Sie wollen höhere Löhne, sie wollen Transparenz über die gesammelten Daten. Sie fordern einen kompletten Ausgleich der Reparaturkosten. Übrigens, im Sommer rauschte eine Meldung durch die Medien. Deliveroo zieht sich ab dem 15. September aus 10 kleineren deutschen Städten zurück. Das Unternehmen will sich nach eigenen Angaben auf die großen Metropolen konzentrieren. Deliveroo hat sich auf meine Nachfrage übrigens nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Sprecher von Foodora, Vincent Pfeiffer, hat mir auf meine Nachfragen geantwortet und so ziemlich alle Vorwürfe von Georgia dementiert. Ihm zufolge achtet Foodora auf Wetterbedingungen und reagiert zum Beispiel mit der Schließung der Plattform. Zitat: vor dem Hintergrund der vollen Sicherheit unserer Fahrer und geltenden STVO, also Straßenverkehrsordnung. Außerdem werde die Schichtwahl der Fahrer nicht nach internen Rankings geregelt. Und Foodora sei ein, Zitat:
extrem flexibler, fair und über dem Mindestlohn zahlender sowie voll transparenter Arbeitgeber.
Sowie?
Der einzige Arbeitgeber im Lieferservice-Bereich, der reguläre und sozialversicherungspflichtige Lohnverhältnisse anbietet, die von überwiegend all unseren Fahrern extrem geschätzt werden.
Du hast eben schon gesagt, Foodora-Fahrer und Fahrerinnen sind ein bisschen besser gestellt, könnte man sagen, weil sie sind angestellt und so. Sie sind aber auch befristet angestellt. Was hältst du denn von diesem Konzept der Plattformökonomie? Also wenn man auf die Website schaut, dann denkt man so irgendwie, cool, junge Firma, die haben irgendwie eine Philosophie. Bei Foodora zum Beispiel habe ich mal geguckt, wenn man sich da auf einen Job bewerben will, dann steht da erstmal die Philosophy quasi, we are on the ride of our lives und we want to shape the future of food delivery, also große Pläne und auch irgendwie so eine Einladung, daran teilzunehmen. Ja, wie siehst du das jetzt nach deiner Arbeitserfahrung, diese ganze Plattformsache?
Also nach allem, was ich davon mitgekriegt habe, stellt sich das für mich so dar, als ob diese Plattform-Economy, man sagt ja immer, das ist so das neue Ding. Ich habe eher den Eindruck, dass das eine ganz alte Form von Ausbeutung ist, quasi vor den großen Arbeitsrechtsreformen noch, die jetzt einfach nur neu und hübsch verpackt ist. Also ich glaube halt, dass dieses Ganze, das ist quasi dein Hobby, wofür du dann auch noch Geld kriegst und wir sind irgendwie ein Team und wir sind doch irgendwie eine Familie und gerade auch eben dieses Flexibilitätsversprechen letztlich den Versuch darstellt, eben diese Rechte und Sicherheiten, die Arbeiterinnen in den sogenannten klassischen Arbeitsverhältnissen, Normalarbeitsverhältnissen sich erstritten haben, zu unterwandern, indem man eben auf verschiedenen Ebenen einfach neue, prekäre Beschäftigungsverhältnisse kreiert, die halt diese ganzen legalen Regularien sozusagen einfach umgehen.
Das war die dritte Folge von Hier nur privat. Wenn euch das Thema weiter interessiert, kommt doch zum Zündfunk-Netzkongress. Da werden wir die Kölner Fraktion der Fahrradlieferanten zu Gast haben. Nämlich Sarah Jochmann, die über ihre Facebook-Kampagne Liefern am Limit breite Öffentlichkeit für die Arbeitsbedingungen geschaffen hat. Und Ori Mittenmeier, der im ersten Betriebsrat bei Deliveroo saß. Die beiden werden auch direkt vom internationalen Rider-Treffen aus Brüssel kommen und mit euch unter anderem darüber diskutieren, wie digitale Arbeiter ihre Rechte verteidigen können und ob die Plattformwirtschaft überhaupt die Arbeit der Zukunft ist. Der Zündfunk-Netzkongress ist am 26. und 27. Oktober im Münchner Volkstheater. So, und jetzt noch ein ganz letzter Hinweis. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch weiter oder bewertet uns bei Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich, noch besser gefunden zu werden. Die nächste Folge landet in 2 Wochen im Internet, wo sonst. Und bis dahin noch ein bisschen die Fahrradsaison genießen.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Frühpodcast Tagesticket. Jeden Morgen das hören, was wichtig wird. Tagesticket, den Frühpodcast, gibt es unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.